SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Constanze Schirrer, guten Abend. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat das Gedenken zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal als gelungen bezeichnet. Es seien würdige Veranstaltungen gewesen, die den Blick sowohl zurück als auch nach vorne gerichtet hätten, sagte Dreyer in SWR aktuell.
Uns war ja allen wichtig, dass die Idee oder die Form der Gedenkfeier ganz stark aus der Region selber kommt. Und mit unserer Unterstützung hat der Landkreis ja diese Gedenkfeier dann auch gestaltet. Und ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen, weil einfach die Menschen vor Ort zu Wort gekommen ist. Und es war tatsächlich auch diese Mischung einerseits Gedenken an die Toten, an die Hinterbliebenen, Mitgefühl, Trauer, aber gleichzeitig eben auch dieses nach vorne schauen. Also ich denke, dass das wirklich ganz, ganz viele Menschen auch in ihrer eigenen Emotion gut getroffen hat,
sagt Malu Dreyer. Auch heute wird noch der Flutkatastrophe im Ahrtal gedacht. Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung sollen am Abend in allen Ortschaften die Kirchenglocken läuten. Parallel zum Gedenken hat in Mainz heute auch wieder der U-Ausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe getagt. Auch in dieser Sitzung ließ sich nicht eindeutig klären, wo der damalige Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, in der Flutnacht war. Eine mit Spannung erwartete Zeugin half nur bedingt weiter, berichtet Christian Buttgereit aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik.
Die 71-Jährige aus Dernau räumte auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden eine Liebesbeziehung zum ehemaligen Landrat ein. Wo sich Pföhler ab dem Nachmittag des 14. Juli aufgehalten hat, habe sie in der Flutnacht aber nicht erfahren. Erst später habe er ihr berichtet, er sei überwiegend zu Hause gewesen und nur zweimal kurz in der Einsatzleitung. Pföhler und seine Geliebte hatten am Tag der Flut laut Ermittlungsakten 13 Mal miteinander telefoniert. Worum es in den Gesprächen gegangen sei, daran habe sie so gut wie keine Erinnerung, so die Zeugin. Gegen den damaligen Landrat Pföhler ermittelte die Staatsanwaltschaft Koblenz im Zusammenhang mit ausgebliebenen Warnungen vor der Flut wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt gegebenenfalls auch Menschen unter 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. Er würde das auch Jüngeren raten, wenn sie den Sommer genießen und kein Risiko eingehen wollten. Natürlich in Absprache mit dem Hausarzt. Der Chef der Ständigen Impfkommission Mertens sprach sich gegen breite Viertimpfungen auch für Jüngere aus. Er kenne keine Daten, die einen solchen Ratschlag rechtfertigten, sagte Mertens. Das 9-Euro-Ticket beschert Bus und Bahn eine Menge Reisende. Allerdings gibt es die beliebte Fahrkarte nur noch bis Ende August. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schlägt jetzt ein 69-Euro-Ticket vor. Warum jetzt ausgerechnet 69 Euro, begründet VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolf in SWR aktuell so.
Man muss ja mal sehen, dass niemand bei einem 9-Euro-Ticket, das 3 Monate gilt, ein Auto abschafft oder so. Also um Gewohnheiten der Kunden wirklich nachhaltig zu verändern, braucht es etwas, das länger wirkt. Und wenn man sich dann überlegt, dass auf bestimmten Relationen Pendler eben hohe Kosten jetzt beim Tanken haben, dass man auch die Stausituation verbessert, dann gibt es da wirklich viele Argumente, weshalb man sagen kann, jawohl, das ist ein Preis, der ist noch halbwegs kompetitiv, der ist auch noch halbwegs dem Produkt, das abgeliefert wird, entsprechend. Und gleichzeitig ist für den Endkunden eben auch genügend drin, nämlich einfacher Zugang, bundesweite Geltung und tatsächlich auch günstiger als normale größere Abos in den Verbünden heute sind.
Sagt der Geschäftsführer des Verbands der Verkehrsunternehmen Oliver Wolf in SWR aktuell. Es war ein langer Prozess. Mehr als ein Jahr dauerte es, bis heute das Urteil fiel. Der ehemalige Bundeswehroffizier Franco A. muss 5,5 Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach den Mann wegen der Vorbereitung eines staatsgefährdenden Anschlags schuldig. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Für die Kammer um den Vorsitzenden Richter Christoph Koller ist erwiesen, dass Franco A., angetrieben von einem völkisch-nationalistischen und rassistischen Weltbild, ein Attentat begehen wollte. Beim Diebstahl von Bundeswehrmunition Anfang 2016 habe der Offenbacher den festen Entschluss gefasst, einen Anschlag zu begehen, sagte Richter Koller in der Urteilsverkündung. Das gelte unabhängig davon, dass Franco A. nicht erkennbar entschieden habe, wann, wo und gegen wen er zuschlagen wollte. Das verhängte Strafmaß bleibt knapp unter der Forderung der Anklage.
Die hatte 6 Jahre und 3 Monate Haft gefordert. Die Verteidigung kündigte an, in Revision gehen zu wollen. Die EU-Kommission verklagt Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof. Hintergrund ist der Streit zwischen der EU und Ungarn über Menschenrechte und Medienfreiheit. In Ungarn gibt es ein Gesetz, das es verbietet, über Homo- und Transsexualität zu informieren. Darin geht es in der einen Klage, die andere dreht sich um den letzten unabhängigen Radiosender in Ungarn. Die Behörden hatten ihm Anfang des Jahres die Sendelizenz entzogen. US-Präsident Biden hat sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt ausgesprochen. Das bleibe der beste Weg, um für Sicherheit und Demokratie zu sorgen, sagte Biden nach einem Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas in Bethlehem. Er wisse aber auch, so Biden, dass das Ziel in weiter Ferne liege. Die Zeit sei noch nicht reif für neue Friedensgespräche. Mit der Zwei-Staaten-Lösung ist gemeint, dass ein unabhängiger und entmilitarisierter Staat der Palästinenser an der Seite Israels existiert. Über die Lösung wird seit Jahrzehnten gestritten. Im Süden Europas brennt der Wald. In Portugal, Spanien, Kroatien und Ungarn kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Besonders verheerend ist die Lage in Frankreich. In der Region um Bordeaux brannten tausende Hektar Pinienwald nieder. Die Bewohner der Region mussten ihre Häuser verlassen. Julia Borutta schildert die aktuelle Lage.
Die Bewohner der evakuierten Zonen dort, die sprechen von apokalyptischen Erlebnissen. Da habe sich der Himmel rot gefärbt, die Bäume krachen auf die Autos, es regnet Asche. Die Polizei warnt dringend davor, die Region aufzusuchen. Viele Straßen, die zur Düne von Pilar bei Orcachon führen, sind gesperrt. In der Nacht hat sich die Fläche des abgebrannten Waldes fast verdoppelt. Jetzt sind 7600 Hektar abgebrannt. Rund 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, werden vom Militär unterstützt und sie kämpfen an zwei Fronten. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden insgesamt 11.300 Menschen evakuiert. Drei Häuser und zwei Restaurants sind abgebrannt und das ist eine milde Bilanz, denn man muss sehen, bisher haben es die Feuerwehrleute geschafft, die Menschen zu schützen. Noch niemand ist verletzt worden oder gar zu Tode gekommen. Und dann haben wir aber ja noch einen zweiten Brand in der Nähe von Avignon im Montagnette-Massiv. Dort sind 300 Hektar Wald abgebrannt. Zwar ist die Lage dort unter Kontrolle, wird gemeldet, aber man befürchtet, dass der angesagte Mistralwind die Flammen wieder anfachen könnte.
Fokus Südwest.
Das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht hat in Freiburg ein neues Labor eröffnet. Das sogenannte Max-Lab ist weltweit das erste eigenständige kriminologische Forschungslabor, das bei Studien und Experimenten sogenannte Virtual Reality einsetzen will. Details von Marion Eiche.
Mit der neuen Technik möchten Wissenschaftler kriminelles Verhalten untersuchen, indem Probanden, etwa Straftäter, in eine virtuelle Realität eintauchen. Dazu dienen spezielle virtuelle Brillen. Das Ziel ist etwa, dass man Hinweise erarbeitet, wie beispielsweise Einbrecher vorgehen. Kriminologische Forschung geschieht bislang vor allem mit Hilfe von Fragebögen oder durch Beobachtungen. Allerdings seien diese Methoden mittlerweile an ihre Grenzen gekommen, so das Max-Planck-Institut in Freiburg.
Ein Goldschakal-Pärchen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat schon zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Bilder aus Fotofallen zeigen laut Umweltministerium mindestens 4 Welpen. In Deutschland gibt es offiziell seit 1997 Goldschakale. Die ersten wurden in Brandenburg gesichtet. Das fuchsähnliche Tier lebt eigentlich im südostasiatischen und südosteuropäischen Raum, wird allerdings seit einigen Jahren immer wieder auch in anderen Ländern Europas nachgewiesen. Das Franziskus-Gymnasium auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Remagen schließt heute nach 170 Jahren für immer. Die etwa 600 Schülerinnen und Schüler haben sich mit einem Trauermarsch und schwarzen Luftballons verabschiedet. Zum Hintergrund Johannes Baumert.
Der Schulschließung war ein erbitterter Streit mit einem privaten Investor vorausgegangen. Er hatte die Rheininsel samt Schule 2020 übernommen. Im vergangenen Jahr gab er dann das Ende des Schulbetriebs bekannt und begründet das mit Brandschutzmängeln. Eltern- und Schülervertreter werfen ihm hingegen vor, schon von Anfang an geplant zu haben, den Schulbetrieb einstellen zu wollen. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in dem Fall.
Und sonst so?
Endlich, es ist wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause, 2 schmerzlichen Jahren Pause, beginnen heute wieder die Weltmeisterschaften im Kopfrechnen in Paderborn. Da gibt es 6 verschiedene Disziplinen, zum Beispiel Ziehen der Quadratwurzel aus einer 6-stelligen Zahl oder Berechnen des Wochentags zu zufällig ausgewählten Daten der Jahre 1600 bis 2100. Für den Lösungsweg sind keine Hilfsmittel erlaubt, außer die eigenen Finger. Also ich habe nur 10 Finger und ich brauche wirklich jeden einzelnen, wenn ich wissen will, wie viele Tage es von heute an bis nächsten Samstag sind. Wieso also können 10 Finger ein Hilfsmittel für die spannende Frage sein, wie viel 889 mal 673 mal 721 sind? Und wieso sollte ich wissen wollen, welcher Wochentag der 24. Mai anno 1753 war? Und wenn ich es wirklich ganz dringend unbedingt wissen wollte, dann klicke ich einmal im Internet und sofort steht da Donnerstag. Allerdings muss man jetzt sagen, das können diese Rechenkünstler in Paderborn genauso schnell. Auch hier die Frage, wieso? Was funktioniert anders in Mathematikhirnen? Es wird mir auf immer ein Rätsel bleiben.